Also diese erkenntnistheoretische Fragestellung, woraus besteht die Welt und wie kann ich es wissen, wird ersetzt durch den Hinweis, wenn in dem Moment, in dem ich philosophische Fragen habe, habe ich Lernfragen. Diese Lernfragen sind sekundär und parasitär bestehenden Praktiken. Ich kann aber erstens einmal auf eine produktive Art und Weise mit dieser mit diesem Einstieg in das Lernthema Philosophie betreiben. Und ich kann zweitens, und das ist eine weitere überzeugende, sozusagen ein Glanzpunkt dieses Anfangs der philosophischen Untersuchungen, ich kann, wenn ich die Sache so mache, kann ich vom Lernprozess her quasi ableitend erklärbar machen, wo die Erkenntnistheorie herkommt. Die Erkenntnistheorie kommt her davon, dass Leute einen Lernprozess genommen haben, den Prozess, wo jemand steht und sagt Ziegel, und aus dieser Situation des Lernens von Worten etwas herauskonstruiert haben, nämlich das hinweisende Lehren des Zusammenhangs von Wort und Sache, das man dann verbinden kann mit einem geistigen Event, das zu dem hinweisenden Lehren jetzt auch noch das innere Gefühl dazu beiträgt. Und dann haben wir schon dieses Muster von die Welt besteht aus solchen Chunks und aus Wörtern, die sich auf die Chunks beziehen. Und wir können uns dann fragen, unter welchen Umständen klappt das und unter welchen Umständen klappt das nicht. Also diese besondere Art von Fragestellung, Semantik im standardisierten Sinn, lässt sich sozusagen erweisen als Nebenprodukt, als Abfallprodukt von einer doppelsprachigen Anfangsszenario, in dem ich operiere mit also ich operiere quasi mit drei Faktoren. Ich operiere mit einem funktionierenden Sprachspiel, das intern betrachtet, das intern schlüssig ist. Zweitens mit einem Sprachspiel, das dieses Sprachspiel beschreibt, in einer entsprechenden Selbstverständlichkeit und Komplexität. Und in diesem beschreibenden Sprachspiel betrachte ich jetzt Lernprozesse im Sprachspiel Nummer 1. Also ich habe ein Sprachspiel Nummer 1, ich habe ein Sprachspiel Nummer 2 und dann habe ich Lernprozesse, die sich abspielen auf der Ebene von Sprachspiel Nummer 1, die für das Niveau des Sprachspiels Nummer 1 eine Infragestellung der Funktionalität des Sprachspiels sind, weil wenn ich auf dieser Ebene Nummer 1 nicht funktioniere, dann habe ich jede Menge von pragmatischen und prinzipiellen Problemen. Nicht? Da habe ich Probleme, ich kann mich nicht verständigen, ich kann nicht mitspielen, ich gehöre dort nicht hin. Und diese Auseinandersetzung kann ich nicht auflösen auf der ersten Ebene, wenn ich sie wirklich ernst nehme. Darum brauche ich die zweite Ebene. Auf dieser zweiten Ebene leiste ich mir den Luxus, die Sache so darzustellen, dass es da welche gibt, die können die Sprache schon, andere, die können es nicht, und dann schaue ich mir an, wie funktioniert es. Dazu brauche ich allerdings ein funktionierendes Verständnis auf der zweiten Sprachebene. Und in dieser Dreigestaltigkeit, beginnt das Ding.
Wie Sie Intellectus Ipse?
Also Sie sagen jetzt Nisi Intellectus Ipse, und wenn ich das recht verstehe, weisen Sie quasi darauf hin, dass es das klassische Motiv gibt, dass man Lernprozesse im Zusammenhang mit der empirischen Aufschließung der Welt, die man als Interaktion zwischen Hypothesen und empirischen Untersuchungen betrachtet, nicht? Dass man solche Lernprozesse klassisch auch verstanden, also klassisch immer damit ergänzt hat und erläutert hat, dass man sagt, dieser Lernprozess, in dem ich die Welt erschließe für mich selber, geht nur, wenn ich schon was mitbringe. Also die Art von ich habe eine Vorgabe und die Vorgabe teste ich und dann kommt was raus, was ich über die Welt ausmache. Dieses Szenario verlangt, dass es einen Unterschied gibt zwischen zwei Arten von Vorgaben, nämlich der Art von Vorgabe, die ich teste, und der Art von Vorgabe, die hinter meiner Testvorgabe steht. Weil wenn ich nämlich diesen Unterschied nicht habe, wenn ich quasi den Hintergrund meiner Testvorgabe nicht habe, dann passiert mir nämlich Folgendes, dann verliere ich meine Begriffe, wenn ich sie versuche auszuchecken. Ne? Wenn ich Begriffe habe und ich bewähre diese Begriffe, ich versuche diese Begriffe empirisch zu bewähren, und die Begriffe haben keine Stabilität, haben nicht einen Hintergrund, von dem her sie selber gecheckt sind, dann kann ich mit an keiner Stelle des Überprüfungsprozesses noch garantieren, dass das, was mit dem Begriff gemacht wird, wenn er so angewendet wird, auch dieser Begriff bleibt. Der Begriff kann nicht aufgehen im Prüfungsverfahren. Ich sage es, das ist mir schon klar, dass das jetzt ein bisschen kryptisch ist, aber ich sage es an einer Stelle, wo es mir eben jetzt sehr plausibel gewesen ist. Es gibt eine Logo-Konferenz, ich habe das verteilt, weise sie nochmal hin, heute Nachmittag und morgen untertags im Museumsquartier, eine Konferenz Quo Vadis Logo. Und da habe ich interessanterweise jetzt ein bisschen ein ähnliches Problem in der Vorbereitung meines Vortrags gehabt. Du willst was sagen übers Logo. Wie sagt man etwas philosophisch Anspruchsvolles oder irgendwie sozusagen Erhellendes über so ein Phänomen wie Logo? Ich brauche dazu erstens einen Begriff und zweitens Beispiele. Ich muss das richtige Verhältnis finden dazwischen, dass ich so theoretische Vorgaben darüber entwickle, was ein Logo ist. Und dann muss ich auch in der Lage sein, Leute, die mir zuhören, davon zu überzeugen, dass das mit dem zusammenhängt, dass das wirklich was trifft von dem, was die Logos sind. Nicht? Wenn ich theoretische Vorgaben über den Begriff des Logos entwickle und ich kann kein Beispiel dafür bringen, warum das was sein soll, was ich über das Logo mache, was das Logo betrifft, dann wird der Vortrag irgendwie nicht gelingen. Und was mir an dieser Stelle passiert ist, ich habe sozusagen in guter philosophischer Manier zunächst einmal mir gedacht, was ist ein Logo? Also klare Frage, was ist ein Logo heißt ein bisschen übersetzt, was sind die Hauptfeatures des Logos, die man da beachten muss, wie hängen die zusammen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, es wäre ein leichtes sein, da Beispiele dafür zu bringen. Das kann man dann illustrieren. Mehr oder weniger. Und zu meinem leisen Entsetzen bin ich drauf gekommen, dass beim Versuch, die illustrativen Beispiele zu finden, sich herausgestellt hat, dass das eigentlich alles nicht mehr stimmt, was ich als Begriff des Logos mir zurechtgelegt habe. Das heißt, und das ist sozusagen jetzt das Problem, was mache ich an dieser Stelle, wo ich einen schönen Begriff habe und dieser Begriff ist, dieser Begriff wird aber, ist aber in der Anwendung nicht so effektiv, wie er sein soll, oder wie ich mir das erwünscht habe. Da ist dann das Problem akut, bestehe ich auf meinen Begriff und sage, umso schlechter für die Wirklichkeit, verliere ich meinen Begriff und sage, die Wirklichkeit schaut anders aus und ich kann sie gar nicht begreifen. Ich kann gar nicht mehr begreifen, was da passiert. Ich kann es vor allem nicht begreifen unter dem Stichwort des Logo-Begriffes. Oder aber mache ich, und das ist jetzt der Punkt, bleibe ich bei einem einem Superbegriff, das ist sozusagen quasi ein Metabegriff. Ich halte am Begriff des Logos fest und beobachte, wie dieser Begriff des Logos in der Anwendung sich selber verändert. Wie kann sich der Begriff selber verändern? Nur indem er diese Spannbreite hat, dass er eine Identität hat vorher und dass er also eine anwendungsenthobene Identität hat und dass er dann eine Identität möglicherweise neu gewinnt, wenn er angewendet wird. Das ist diese Zweideutigkeit, die Plastizität des Begriffsgebrauches, die drinnen ist, wenn man sagt, um es jetzt also banal zu sagen, man muss immer schon etwas mitbringen, damit man etwas kriegt. Nicht? Also es ist nichts im Intellekt außer der Intellekt selbst ist zeitgenössisch reformuliert. Du musst immer schon was mitbringen, damit du etwas kriegst, damit du etwas lernen kannst. Insofern gibt mir quasi einen guten Einstieg darin, das Ganze jetzt nochmal wittgensteinianisch zu formulieren, nämlich in dem Sinn, du musst in doppelter Weise schon etwas mitbringen und investieren. Du musst investieren auf der ersten Ebene eine Funktion, durch Funktion definierten Praxiszusammenhang und nur dann, wenn du den voraussetzt, kannst du Lernprozesse beschreiben. Und du kannst Lernprozesse sind beschrieben im Vergleich zu einem vorhergegebenen Praxiszusammenhang, die Lernprozesse und im Einzelnen nämlich. Und was ein Lernprozess ist, das unterliegt demselben Problem. Du kannst den Charakter von Lernprozessen wiederum nur so beschreiben, dass du ein nochmal auf einer anderen Ebene liegendes Verständnis vom Verhältnis einer funktionierenden Sprache zu Einstiegsmöglichkeiten in diese Sprache hast, weil du nämlich, wenn du dieses Verhältnis nicht hast, dann kannst du gar nicht, du kannst eine funktionierende Sprache nicht beschreiben. Du kannst, was heißt es, eine Sprache zu beschreiben, die für sich funktioniert? Das heißt, selber eine Sprache zu verwenden, in der ich mich verständlich machen kann für eine gegebene Bezugsgruppe und in dieser gegebenen Bezugsgruppe ein Thema herauszukristallisieren. Und dieses Thema ist das Thema von Sprachgebrauch. Das Thema von Sprachgebrauch als herausgeschnitten in einer Weise, als thematisiert eben, für Leute, mit denen ich mich verständige. Ich verständige mich mit diesen Leuten über etwas. In diesem Fall sind es dann nicht die Ziegelsteine, sondern es ist ein Verständigungssystem. Und dieses Verständigungssystem dient mir also eben als ein Modell. Aber es geht nicht nur darum, das ist das, was ich jetzt eben die ganze Zeit betone, es geht nicht nur darum, das einfach als ein simples Modell zu machen, wie Wittgenstein des Weiteren dann auch sagt, das sagt er sehr wohl, wir müssen die Sache so einfach anfangen, weil wir nämlich, wenn wir die ganze Komplexität von vornherein voraussetzen, dann kommen wir auf die wichtigsten Dinge nicht drauf. Das wird dann einfach sehr rasch, sehr, sehr verwirrend. Er sagt an der Stelle, wenn ich ins Wörterbuch schaue, dann stelle ich fest, jedes Wort besteht aus einer Reihe von Buchstaben und ist nach dem Alphabet zu ordnen, aber man sieht ihm damit nicht an, wie es im Rahmen einer Sprache funktioniert. Das heißt, ich nehme, wenn ich alle diese Worte rausnehme und in ein Wörterbuch tue, dann habe ich sie zwar irgendwie gleichberechtigt behandelt, aber ich habe die wichtigsten Dinge vergessen, nämlich dass sie unterschiedliche Funktionalitäten in einem bestimmten Zusammenhang haben. Und um das herausdefinieren zu können, um das im Einzelnen nachzeichnen zu können, muss ich einfach beginnen. Das ist der Punkt. Das wollte ich sagen. Man muss einfach beginnen, aber die... Ja, habe ich vergessen, was ich da weitermachen wollte. Gut, so viel zum doppelsprachlichen Anfang, der an der Stelle die, um es nochmal zusammengefasst zu sagen, das Lernthema, die Thematik des Lernens einer betrachteten Sprache an die Stelle des Anfangs der Philosophie setzt. Und wenn das so ist, dass sich also zwischen zwei Sprachen das in Wirklichkeit abspielt, dann haben wir als Konsequenz daraus das Resultat, dass wir nicht uns fragen, zunächst mal, was passiert im menschlichen Organismus, wenn er konfrontiert wird mit Sinnesempfindungen und Wortklängen. Nicht? Also es ist nicht die Frage, stellen wir uns vor, die klassische erkenntnistheoretische Frage wäre die, stellen wir uns jetzt so einen Gastarbeiter vor, der vor dem Ziegel steht und hört mit dem nötigen Nachdruck Ziegel. Wie können wir rekonstruieren, dass der auch versteht, was da passiert, dass er sozusagen die Sprache und die Welt erkennend erfasst, sondern das Problem ist ein bedeutungstheoretisches, wie es sich durch dieses Setting aufdrängt und ergibt. Also wenn ich das ansetze im Verhältnis zwischen zwei Sprachen, dann ist das erste wichtige Thema, ist das, wie der Wittgenstein nämlich sagt, was meint der, wenn er Ziegel sagt? Es ist nicht das Problem, wie schafft es das Wort Ziegel, sich auf die Welt zu beziehen, sondern es ist das Problem, was meint der, wenn er Ziegel sagt, und meint er dasselbe, was wir meinen, und kann er überhaupt dasselbe meinen, was wir meinen? Und hier ist es natürlich zu erklären, was der Erklärungswert dieses Redens von Bedeutung und von was meint er ist. Wo kommt jetzt das her? Wo kommt das her und welche Veränderung im Ablauf der Philosophie induziert das? Nicht? Also was ich gesagt habe, könnte man es noch so illustrieren, es ist eben die falsche Art und Weise, die Sache so anzusehen, dass wir sagen, wir haben ein Konzept von Welt, in dieser Welt gibt es Ziegelsteine, dann gibt es fremde Leute, und diesen fremden Leuten müssen wir beibringen, was Ziegelsteine sind. Und wir werden es schaffen, das ihnen beizubringen, wenn wir durch irgendwelche Maßnahmen für sie denselben Effekt erzielen, wie der, den wir bei uns unterstellen, nämlich, dass die das schaffen, das Wort dem Ding zuzuordnen, wie es so schön heißt. Ne? Und an der Stelle sind wir genau beim Sprachlernen nach Augustinus. Ne? Wir selber legen es uns in klassischer Philosophie so vor, legen es uns so zurecht, dass wir sagen, wir schaffen es, den Dingen die Worte zuzuordnen. Und genau so etwas setzen wir auch an für die Bauarbeitersituation. Und dann müssen wir noch Schwierigkeiten irgendwie ausräumen diesbezüglich. Und dann haben wir allenfalls das Problem, das war ja sehr schön in unserer Diskussion drinnen, dann haben wir noch das Problem, wieso können wir die Herdplatte ausschließen aus unseren Assoziationen? Wie ist das sozusagen zu denken, wenn nichts im Wort Platte als Platte hilft uns und garantiert uns, dass wir unterscheiden können zwischen Herdplatte und Bauplatte, und trotzdem können wir es an der Stelle. Nicht? Also wenn wir die Sache so anlegen, dass wir sagen, es geht um ein Link-up zwischen Wort und Ding, dann könnte man sagen, dieses Wort verbindet sich mit gleicher Leichtigkeit zu unterschiedlichen Dingen. Wie wissen wir das, wie diese Verbindung jeweils stattfindet? Wenn man die Sache jetzt mit Wittgenstein nimmt, dann, um jetzt gleich ist ein bisschen übertrieben ist, aber um jetzt weiter zu fahren, dann sind wir an der Stelle, wo der Wittgenstein sich selber den ersten Einwand macht. Gehen wir jetzt nochmal zum Brown Book, aber es ist im Brown Book ist es hier als Note, Objection, the word brick in language one notiert. In der Überarbeitung können wir es uns hier ansehen. Das ist das hier, aber in dieser Sprache. Und jetzt können wir ein bisschen die Früchte ernten, würde ich sagen, von der Diskussion, die wir jetzt gerade geführt haben und die vielleicht ein bisschen konfus war. Schauen wir es uns mal an. Aber in dieser Sprache hat doch das Wort Platte zum Beispiel nicht dieselbe Bedeutung wie in unserer Sprache. Das ist wahr, wenn du sagen willst, dass in unserer Sprache das Wort Platte auch anders verwendet wird als in eins. Aber gebrauchen wir es nicht auch ebenso wie in eins? Oder sollen wir sagen, wenn wir es brauchen, dann ist es ein elliptischer Satz? Eine Abkürzung für bringt mir eine Platte? Ist es so, wenn wir Platte rufen, so meinen wir, bring mir eine Platte, aber warum soll ich hier, wenn ich angeben will, was er meint, den Ausdruck Platte in bring mir eine Platte übersetzen? Und wenn sie gleichbedeutend sind, warum soll ich nicht sagen, wenn wir Platte rufen, so meinen wir Platte? Und nun kommt der Hinweis auf die Erkenntnistheorie, die ja tatsächlich, war mir gar nicht so bewusst, aber die hier tatsächlich gleich die Macht des Geistes auch enthält. Warum sollte ich nicht Platte meinen können, wenn ich imstande bin, bring mir eine Platte zu meinen? Es sei denn, dass du sagen willst, dass ein Mensch tatsächlich, wenn er Platte ruft, zu sich selbst im Geiste immer den Satz, bring mir eine Platte, sagt. Haben wir aber einen Grund, dies zu glauben? Also was passiert in dieser Passage? Das ist die Konfrontation zwischen der minder bemittelten Sprache und der Sprache von reicheren Ressourcen, die wir uns genehmigen. Und die Frage ist jetzt, und das ist also, das würde man überhaupt nicht Dialektik nennen im klassisch hegelianischen Sinn, es ist aber eine viel eindringlichere Dialektik, die da drinnen ist, nicht? Nämlich die, also das geradezu Faszinierende, sich jeweils sich jeweils aufheben und jeweils in Frage stellen der beiden Sprachebenen, von denen hier die Rede ist. Die Frage könnte man so beschreiben, dass man sagt, der klassische Ansatz, der sagt, da gibt es ein Wort Platte, das Wort Platte kommt in zwei Sprachen vor, das hat in beiden Sprachen das eine gemeinsam, nämlich, dass es sich auf eine Platte bezieht und die eine Sprache ist raffinierter als die andere Sprache, insofern als sie mit diesem Wort Platte noch andere Operationen gestattet. Aber die Welt ist im Prinzip für beide dieselbe, nämlich sie besteht aus Platten. Der eine kann damit mehr machen, der andere kann damit weniger machen, aufgrund von raffinierteren sprachlichen Mitteilungen. Das wird unterwandert durch dieses Szenario, in dem die Sache sozusagen nicht so dargestellt wird, dass wir eine Welt haben, die aus Dingen besteht, und diesen Dingen können wir verschieden komplexe Sprachausdrücke zuordnen, sondern wir haben nicht eine Welt mit verschieden komplexen Sprachausdrücken, sondern wir haben zwei Sprachen. Wir haben also nicht eine Welt und zwei Sprachen, sondern wir haben zwei Sprachen und eine Welt, Fragezeichen, der Ort, da hilft es vielleicht, nicht, sich ein bisschen klar zu machen, dass in der Kommunikationssituation, das ist ja eine Kommunikationssituation zwischen jemandem, der, nehmen wir es mal in dem Fall, eine Fremdsprache beherrscht und durchs hinweisende Erklären mit einer neuen Sprache und ihren Bedeutungen konfrontiert wird. Wenn wir das nehmen, dann können wir sagen, wir machen sozusagen den Chauvinismus, also wir spielen durch den Chauvinismus der gesprochenen Sprache gerade. Und der Chauvinismus der gesprochenen Sprache würde heißen, die Welt besteht aus dem, was ich sage. Und die andere muss sich in diese Welt einpassen, sonst wird sie diese Sprache nicht lernen. Und wie interpretiere ich das, was da passiert in diesem Einpassungsprozess? Das interpretiere ich so, dass sie eben lernt, was die Bedeutung dieser Worte ist, die ich verwende. Das destruktiv Unterwandernde, das der Wittgenstein da drinnen hat, ist, dass er die Sache so anlegt, dass wir in der Interaktion mit jemandem, der in derselben Welt eine ähnliche und aber einfachere Sprache spricht, selber nicht genau wissen können, was wir meinen. Wir also das Attraktive an dem Zusammenhang ist, dass der Wittgenstein die Sache plötzlich so schiebt, dass die Frage sich ergibt, meinen wir nicht eigentlich auch nur Platte, wenn wir sagen, bring mir eine Platte? Unter welchen Umständen kann das, was im Geiste passiert, das, was wir uns als Vorrang zuschreiben, unter welchen Umständen kann das nicht gezeigt werden als etwas, was eigentlich aufgeblasen ist, wo wir sagen können, das sind nur komplizierte Ausdrücke für etwas viel was Einfacheres. Warum soll ich nicht genauso Platte meinen können, wie jemand, der über eine nur einfache Sprache verfügt? Warum muss ich meinen, warum muss ich immer, wenn ich Platte sage, meinen, bring mir eine Platte? Und das ist Wittgensteins Frage. Und hinter der Frage steht natürlich sozusagen die Suggestion, dass ich so raffiniert auch nicht bin oder nicht sein muss, wie es erscheint, nur deswegen, weil ich mit diesem Wort Platte problemlos in größere Tiefen der Sprache sozusagen erweitern kann und einsteigen kann. Und das heißt, die Tiefengrammatik, die Sie angesprochen haben, die Tiefengrammatik meines Wortes, meines Wortes Platte oder meiner Worte bring mir die Platte, die sind selber erst noch einmal zu prüfen, ist noch mal abhängig, genau von der gegebenen Situation. Und es ist nicht so, dass es einen dass sozusagen einen fixen Bestandteil von Sprachformen gibt, über den ich dann als Ganzes verfüge und von dem aus ich mich sozusagen von oben herunter äußern kann über primitive Sprachformen, primitivere Sprachformen. Diese Betrachtungsweise mit dem im Geist, nicht? Wie ist das? Es sei denn, dass du sagen willst, dass ein Mensch tatsächlich, wenn er Platte ruft, zu sich selber im Geist immer den Satz, bring mir eine Platte, sagt. Das ist jetzt der Übergang zu einer ersten Diskussion von geistigen Events. Geistige Events, die sich verbinden mit Sprachevents in der Diskussion miteinander konfrontierter Sprachspiele. Das ist der systematische Ort, an dem das erste Mal geistige Events kommen. Und der Wittgenstein diskutiert diese geistigen Events in weiterer Folge und interessanterweise. Sie können sich das im Vergleich zwischen dem Brown Book und dem Versuch der Umarbeitung dann anschauen. Interessanterweise, das demonstriere ich Ihnen das nächste Mal dann etwas genauer, gibt es im Brown Book zwei relativ lange Absätze über das, was in einer Person vorgeht, wenn sie die Worte in bestimmten Kontexten unter bestimmten Voraussetzungen äußert. Und die Frage, die Wittgenstein darstellt, ist, er will überhaupt nicht leugnen, dass es diese geistigen Vorgänge gibt, aber die Frage, die er stellt, ist, wie verhalten sich diese geistigen Vorgänge zum Problem der Bedeutung von Verständigungssystemen? Sind die Verständigungssysteme, die eine unterschiedliche Komplexität haben, sind die angewiesen, abhängig, ableitbar von den geistigen Event, die sich ergeben für Personen, die mit diesen Verständigungssystemen operieren. Also der Punkt ist so, dass um ein Beispiel, sagen wir mal, ich gehe jetzt nicht auf ein weiteres Beispiel, bleib beim selben Beispiel. Was könnte mir die Möglichkeit geben, zu unterscheiden in der Konfrontation der beiden Sprachspieler? Nicht? Also wir haben jetzt diese beiden Sprachspiele, das primitive Sprachspiel und mein Sprachspiel. Und sagen wir mal, in beiden Sprachspielen kommt das Wort Ziel vor. Und die Neigung, eine Neigung besteht darin, dass man sagt, diejenige Person, die noch nicht Deutsch kennt, die keine richtigen deutschen Sätze formulieren kann, die versteht Ziegel als Ziegel, was immer das ist. Und die Person, die richtige deutsche Sätze sprechen kann, die verwendet auch den Ausdruck Ziegel, aber indem sie den Ausdruck Ziegel verwendet, meint sie eigentlich, das ist das Wichtige, bring mir einen Ziegel. Das ist die Tendenz, die besteht. Ja,
aber wenn man jetzt das so annimmt, dass die bemittelte, kann man jetzt minderwertige Person das jetzt als nur, dass es der Ziegel sagt, dann müsste sie ja antworten und nicht den Ziegel bringen. Und das ist eben die Komplexität des Ganzen.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Ne? Das ist ein sehr guter Hinweis. Wenn wir unser Verständnis, das schon aus dem Satzzusammenhang kommt, dass das hinweisende Lehren schon als ein Abrichten, ein Herstellen einer Beziehung zwischen einem Wort und einer Sache konzeptualisiert, wenn wir das hineinprojizieren in das primitivere Sprachspiel, Da haben Sie völlig recht, dann wäre eigentlich die richtige Reaktion, Ja zu sagen, statt den Ziegel zu holen. Nicht? Was ein wunderschönes Beispiel, ein wunderschöner Hinweis darauf ist, dass besser wäre, die Sache so zu rekonstruieren, dass man sagt, als erst, die lernt eigentlich auch einen Satz, nicht? Die lernt einen Satz und der Satz besteht aus einem Wort und das Wort ist Ziegel. Und wie kann ein Satz aus einem Wort bestehen? Kann aus einem Wort bestehen, das wissen wir. Für uns kann der Satz aus einem Wort bestehen. Aber das nächste ist jetzt, für uns, wie wir wissen, kann ein Satz aus einem Wort bestehen und wir wissen das deswegen, weil wir so raffiniert sind, dass wir wissen, in der Regel haben Sätze mehrere Worte. Wenn wir nämlich nur Sätze mit einem Wort hätten, dann was da passieren würde, ist, würden wir runterrutschen auf die Stufe 1 und dann hätten wir eine gewisse... dann hätten wir keinen Unterschied zwischen Satz und Wort, nicht? Wenn alle unsere Sätze Ein-Wort-Sätze sind, dann kann man sagen, Worte sind Sätze, Worte sind gleich Sätze, und damit hat man das Wichtige hat man verpasst.
Ja? Meinen wir jetzt gesprochene Sätze oder geschriebene Sätze? Weil das ist schon ein wesentlicher Unterschied.
Ein-Wort-Sätze funktionieren bequemer normalerweise im Gesprochenen, nicht? Oder?
Ja, dass man Platte mit Rufzeichen, was immer das Rufzeichen symbolisiert, das Fragezeichen, das ist ja schon ein...
Das ist schon ein Befehl, nicht? Ist ein Befehl, richtig, richtig, ja. Wir sind jetzt unterwegs wiederum zu einem Gedanken, den der Wittgenstein an dieser Stelle ausführt, dass er nämlich sagt, der Unterschied ist doch der zwischen Wort und Satz, dass wir in elaborierteren Sprachen ein Mehrfachvorkommen von Worten in unterschiedlichen Kontexten haben. Also diese sozusagen sehr breite Sprache, in der jedes Wort auch ein Satz ist, wäre das wäre eines neben dem anderen, neben dem anderen. Wir hätten nicht diese Möglichkeiten, die wir in unserer Sprache haben, nämlich zu sagen, die Platte ist dreieckig und der Berg ist dreieckig. Nicht?
Danke war eigentlich, dass ich sagen kann, statt bring mir den Siegel, setze ich einfach ein Wort. Ich setze einfach einen Begriff, statt bring mir den Siegel, setze ich die Zahl 3450. Ich könnte ja Wort und jeden möglichen Satz durch eine Zahl ersetzen. Das wäre nicht praktisch, weil es sozusagen nur Gedächtnisleistung wäre und überhaupt kein aktives Konstruieren. Aber es wäre möglich. Und damit verschwimmt irgendwo, deswegen brauche ich ein neues Wort für das Wort, das ich meine. Weil das Wort, das ich meine, ist nicht der Name, sondern das ist generell.
Man könnte jeden Satz gödelisieren, nicht?
Genau.
Dieses Beispiel funktioniert doch nur, wenn ich die Rahmenbedingungen, wo dieses Beispiel jetzt angewendet wird, betrachte. Das ist ja nicht vergleichbar, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, der Baumeister steht ganz oben am Haus und es ist windig oder es ist laut, dann funktioniert das gar nicht. Ja? Ja. Es geht von dieser optimalen Situation aus, dass der quasi davor steht und auch noch, dass Ziegeln irgendwo in der Nähe sind, wo er schon einmal hindeutet.
Richtig, kommt. Ja.
Das ist ja kein reales Beispiel jetzt für, oder diese Sprachen können sich das ja deshalb nicht vergleichbar lassen, weil sie von ganz anderen Bedingungen ausgehen oder Anwendungen ausgehen, oder?
Diese Art von Vereinfachung und Optimierung, nicht? Könnte man sagen. Optimierung, weil bestimmte typische Features hervorgehoben werden, die, wenn es glücklich ist, funktionieren, aber in der Regel nicht. Die ist hier drinnen, ja? Diese Voraussetzung besteht, aber Wittgenstein würde sagen, oder ich würde so interpretieren, dass er sagt, auch wenn in vielen und vielen Situationen diese Bedingungen nicht bestehen, und das ist überhaupt kein Zweifel, jede Menge von Missverständnis oder du hörst es nicht richtig oder du verstehst es falsch oder sowas Ähnliches finden statt. Wenn ein Lernprozess stattfinden soll, dann muss es irgendwann klappen. Also ich glaube, er denkt da im Zusammenhang zum Beispiel mit Abrichten, so, dass man sagt, er sagt es auch an einer Stelle, eine Katze kann man nicht abrichten, dass sie ein kleines Stecken bringt. Das geht nicht, das kann man versuchen, aber sie tut es nicht. Vielleicht gibt es irgendwelche Katzen, die das tun, aber es ist einfach eine bemerkenswerte Beobachtung, dass man meine Katze kriege ich nicht dorthin. Das schaffe ich nicht, während mein Hund, der macht das. Macht es vielleicht auch nicht am Anfang, aber es ist so, dass zur Erklärung dessen, was passiert, wenn der lernt, mir die Zeitung zu bringen, es berechtigt ist, davon auszugehen, dass es prototypisch vereinfachte Situationen gibt, in denen man sagen kann, siehst du, jetzt hat es geklappt. Und der Unterschied zwischen dem, siehst du, jetzt hat es geklappt, jetzt hat er das erste Mal gemacht und natürlich das Enforcement, das damit sich verbindet. Dieser Unterschied ist der Unterschied zwischen dieser typisch, typologisch vereinfachten Situation und den anderen Situationen. Und zu den Sätzen wollte ich also nur sagen, das machen wir noch abschließend. Sicherlich kann man, wenn man eine schon sehr komplexe Sprache hat, deren Aufbau beliebig kompliziert sein kann, eine Funktion definieren, wo man auch noch so kompliziert definierten Sätzen eine Zahl zuordnet. Und dann wollte ich sagen, das ist die Gödelisierung. Ja? Das könnte man machen. Das ist aber jetzt nicht der Punkt von Wittgenstein, sondern der Punkt von Wittgenstein ist der, ich habe in Sätzen, also dass ich Sätze habe, ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass ich Worte in Sprachzusammenhängen an unterschiedlicher Stelle einsetzen kann. Also es kann Platte mit Rufzeichen, Platte mit Fragezeichen, Platte ist rot, Platte ist grün, Platte ist dreieckig. Da habe ich einen ganz starken Variationsspielraum, mit dem ich Strukturen aufbauen kann, sag's mal ganz allgemein. Und das Aufbauen von Strukturen geht nicht wenn ich einfach nur Worte vor mich hin äußere. Also die einfache additive Äußerung von Worten ist keine Struktur. Nicht?
Sozusagen, da wäre in meinem Fall, also in dem Beispiel, wäre sozusagen jedes Wort schon für sich ein Sprachspiel. Also das wären schon die vorgefertigten Sprachspiele, die ich dann...
Nein, das geht nicht. Ein Wort kann kein Sprachspiel sein. Ein Wort allein kann kein Sprachspiel sein. Es ist das Sprachspiel dadurch gekennzeichnet, dass es ein Wort im Zusammenhang mit einer Praxis ist. Und wenn das eine komplizierte Zahl ist, die wir dechiffrieren können, dann ist das Dechiffrieren und die Kompetenz zur Komplexität dieses Dechiffrierens ein Teil des Sprachspiels. Was ähnlich vielleicht mit diesem Punkt, das einfache Äußern von Worten, das sukzessive Äußern von Worten, ist sehr die Frage, ob das schon als Sprache betrachtet werden kann. Und wenn wir es als Sprache betrachten, dann muss irgend so etwas passieren, dass wir diesem einen Wort, wenn es auch das eine Wort ist, eine Satzstruktur implantieren, es drauf projizieren. Und diese Satzstruktur, wo kommt die her? Die kommt her, in dem Wittgensteinschen Beispiel, vom Sprachspiel Nummer 2, von der Stufe, wo wir schon über Sätze verfügen in diesem elaborierteren Sinn. Und das Problem der dialektischen Diskussion, die ich da genannt habe, nicht, ist jetzt das Hin und Her zwischen der raffinierteren Sprache, die über Sätze verfügt und diese Satzverständnis hinein projiziert in den Einzelwortgebrauch und auf der anderen Seite den Rückstoß, der ja dadurch vorgestellt wird, dass man sagt, also der Einzelwortgebrauch, wenn auf ihn projizierbar das Satzverständnis ist, auf den Einzelwortgebrauch, dann gibt es auch die Rückprojektion, dann kann man sozusagen die Einzelwortgebräuchlichkeit als Satz kann man zurückprojizieren auf die raffiniertere Verständnisweise von Sprache und kann sagen, auch wir können Einwortsätze verwenden.